Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur mittlerweile fünften Übung Information Management. Wir beschäftigen uns heute mit dem Standardisierungsproblem und haben am Ende noch kurz Zeit für eine Fragestunde. Da das Standardisierungsproblem letzte Woche gerade dran kam am Freitag, geht es, glaube ich, ganz schnell mit der Wiederholung. Die Kernfrage ist, welcher Akteur implementiert welchen Standard, beziehungsweise, weil es eine graphentheoretische Herangehensweise ist, welcher Knoten eines Netzes wird mit welchem Standard ausgestattet. Und das Ziel ist es im Grunde, die Informationskosten und die Standardisierungskosten, also die Gesamtkosten, zu minimieren. Durch Standardisierung entstehen eben Kosten, aber man kann auch sogenannte Informationskosten einsparen. Wir haben dazu eine relativ einfache mathematische Formulierung kennengelernt, und das ist wirklich die einfachste Variante des Standardisierungsproblems mit nur einem Standard und auch nur einer Periode. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Erweiterungen davon, und in der Vorlesung am Freitag haben wir uns ja gerade diese Formel angeguckt, und die wollen wir mal anwenden in einem einfachen Beispiel. Und zwar wäre es nett, wenn ihr euch in einer kleinen Gruppe, vielleicht zwei bis vier Leute, mal überlegt, was ist das, was ist die Lösung von diesem Standardisierungsproblem, und zwar aus zentraler Perspektive. Ihr seht hier drei Knoten, 1, 2, 3, und in den Knoten stehen jeweils die Standardisierungskosten, und auf den Kanten hier seht ihr jeweils die Informationskosten, die eingespart werden können, wenn beide Knoten 1 und 2 den Standard einführen. Und wichtig ist hier, dass anders als auf dem Bild vorher es nicht so eine bidirektionale Modellierung ist, wo man halt in jede Richtung einsparende Kosten hat, also C1,2 in dem Beispiel und C2,1, sondern man hat so ungerichtete Kanten in dem Graphen, und ihr könnt euch vorstellen, diese 15 ist praktisch die Summe von C1,2 und C2,1. Und das ist ja im Grunde egal, weil sich hier um ein zentrales Standardisierungsproblem handelt. Also, was ist die zentrale, optimale Lösung von dem Problem? Ich würde sagen, ihr schaut euch das mal kurz an und meldet euch, sobald ihr eine Idee habt. Okay, habt ihr schon Ideen, was die Lösung sein könnte? Oder welche Lösung habt ihr? Was habt ihr aufgeschrieben zum Beispiel? Oh.
Wir haben uns überlegt, in dem Fall gar nichts zu machen.
Okay.
Nicht zu standardisieren. Wenn wir beispielsweise einfach mal alle standardisieren würden, dann hätten wir dafür Kosten von 30, 10 plus 15 plus 5,
genau,
und würden 28 einsparen, 15 plus 5 plus 8. Ja, also nicht so richtig sinnvoll.
Ja.
Und für die anderen Konstellationen kann man das halt auch so ausrechnen, wenn man möchte.
Okay.
Und andere Meinung?
Genau, andere Meinung, andere Ideen. Macht euch Spaß, ne? Das ist schön.
Man könnte ja zumindest überlegen, ob man 1 und 2 standardisiert und dann quasi auch bei 0 rauskommt. Man hätte keinen Gewinn dabei, aber wenn es irgendwelche strategischen Gedanken noch hat, die jetzt nicht in dem Modell zu erfassen sind, dann wäre es vielleicht auch eine Überlegung zu sagen, man standardisiert die beiden, auch wenn es keinen direkten Nutzen hat.
Genau, also das wäre auch die zweite Möglichkeit, man standardisiert 1 und 2, da spart man 15 ein, aber es kostet auch 15, und das ist praktisch von dem Zielfunktionswert, also der Summe der Informations- und Standardisierungskosten, identisch mit den 28, wie wenn man nichts standardisieren würde. Und das wäre praktisch eine Enumeration aller möglichen Lösungen. Es gibt eben diese 8 Lösungen, die man im Grunde durch Ausprobieren in Anführungszeichen herausbekommt, und da sieht man, dass es zwei Lösungen gibt, die einen minimalen Zielfunktionswert haben, nämlich genau die zwei, die ihr auch gesagt habt, einmal nicht standardisiert und einmal Knoten 1 und 2 standardisiert, also einmal die Lösung hier nicht standardisiert und die Lösung hier 1 und 2 standardisiert. Und eben kam ja schon die Frage, ja, gibt es einen Algorithmus, wie man das lösen kann? Ja, es gibt verschiedene Arten von Algorithmen, insbesondere für diese Standardisierungsprobleme, wo man nur einen Standard oder zwei Standards hat. Da gibt es unter anderem so eine Umformulierung dieses linearen Optimierungsproblems in ein Transportproblem. Und da kann man zeigen, dass das in polynomieller Zeit lösbar ist. Und die zweite Variante, wie man das mit einem Algorithmus lösen kann, das ist so ein minimales Flussproblem. Da wird ermittelt, wo in Anführungszeichen ein kürzester Weg durch einen Graphen existiert. Und für die kleineren Standardisierungsprobleme macht es, glaube ich, keinen Sinn, solche Umformulierungen vorzunehmen. Und wenn ihr in eurem Leben so ein kleines Standardisierungsproblem nochmal seht, dann würde ich halt empfehlen, eher so eine, so eine Brute Force-Lösung zu machen, indem man halt durch die möglichen Lösungen durchiteriert. Und also mein Gefühl ist, dass man immer auf der sicheren Seite ist, wenn man es halt für alle Varianten macht, aber man kann natürlich sich auch schon Strategien überlegen, wie man bestimmte Knoten ausschließen kann. Ja, also wenn die Standardisierungskosten zum Beispiel höher sind als alle Pfade, die mit dem Knoten verbunden sind. Oder wenn man sieht, dass dieser Knoten nichts dazu beitragen kann, zu einer optimalen Lösung, dann kann man den weglassen, weil wenn er so alleine da hängt zum Beispiel. Aber im Zweifel würde ich versuchen, halt das vollständig zu enumerieren und mir alle Lösungen anzugucken. Okay, gibt es sonst noch Fragen dazu? Alles klar. Dann, das war so ein bisschen zum Warmwerden. Jetzt kommt das, was wir im zweiten Teil der Vorlesung uns angeguckt haben, nämlich dieses dezentrale Standardisierungsproblem. Da geht es ja eben nicht mehr darum, dass ein wohlwollender Diktator auf diesen Graph schaut und entscheidet, wer standardisiert und wer nicht standardisiert, sondern auf einmal hier hat jeder Knoten Entscheidungsrechte. Wir sind ja gerade am Freitag die Notation durchgegangen, deswegen nur ganz schnell zur Wiederholung. Es gibt Akteure, die sind benannt mit I und J und es gibt insgesamt N Akteure. Die Standardisierungskosten AI sind genauso wie im zentralen Fall und stehen hier innerhalb der Knoten. Die Informationskosten hier im dezentralen Fall müssen sie gerichtet sein, stehen auf den Kanten. Also hier zum Beispiel kann Knoten 1, wenn 1 und 4 standardisieren, 6 Kosten einsparen und Knoten 4, wenn 1 und 4 standardisieren, 4. Dann gibt es die Notation, dass N die Menge der Nachbarn ist und Phi eben die Anzahl der Nachbarn eines bestimmten Knotens. Dieses Phi brauchen wir, weil nicht jeder Knoten alles über alle Knoten im Netzwerk weiß. Und wir haben dann gesagt, die Entscheidungsregel, wenn vor der jeder Knoten steht, bevor er standardisiert, ist eben dieser erwartete Standardisierungsnutzen. Sobald dieser Standardisierungsnutzen für einen Akteur I positiv ist, also größer und vor allem größer gleich 0 eigentlich in dem Modell ist, dann wird standardisiert und wenn er kleiner 0 ist, dann wird eben nicht standardisiert. Wie errechnet sich dieser Nutzen? Und zwar summiert der Knoten I über alle seine Nachbarn die Einsparungen auf, die er zu diesem Nachbarn hat, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass er annimmt, dass dieser Nachbar standardisiert, das ist dieses ominöse PIJ, was wir auf der nächsten Folie nochmal sehen, und subtrahiert von diesem erwarteten Standardisierungsnutzen eben seine Kosten, AI, und kommt dann auf den erwarteten Netto-Standardisierungsnutzen, den er hat. Und wichtig ist eben, dass diese Funktion PIJ eben eine Schätzung ist für Knoten I, mit welcher Wahrscheinlichkeit Knoten J standardisieren wird, also diesen Standard einführen wird. Und wir haben in der Vorlesung uns eben diese Formel dazu angeguckt und gesagt, dass eine Annahme dieses Modells ist eben, dass der Knoten, sobald er standardisiert hat, dass es allen bekannt ist, dass er standardisiert hat, das ist immer dieser Teil hinter dem Oder. Und zwar insbesondere hier ist es wichtig, wenn J bereits standardisiert hat, dann ist es auch Knoten I klar und er muss nicht mehr das PIJ schätzen, sondern setzt es direkt auf 1. Die zweite Variante, dass er es auf 1 setzt, ist, dass J den Standard geschenkt bekommt und er setzt es auf 0. Wenn die Einsparungen oder die geschätzten Einsparungen von J höher sind, oder kleiner sind, Entschuldigung, als die Standardisierungskosten. Und wenn die Standardisierungskosten zwischen 0 und den erwarteten Einsparungen sind, schätzt der Knoten I das eben so für J ab, indem er hier aus J's Perspektive die Gewinne ermittelt, das subtrahiert mit Standardisierungskosten und dann eben noch ein bisschen komisch durch diesen Term hier im Nenner normiert. Und wir hatten auch schon ein Beispiel in der Vorlesung und wollen das jetzt mal selber berechnen. Und zwar wäre es nett, wenn ihr 5 Gruppen bildet mit mindestens einem Studenten in jeder Gruppe. Und weil im Folgenden sehen wir gleich einen Graphen mit 5 Knoten. Und ihr sollt dann anhand dieser Formel jeweils diese Wahrscheinlichkeiten mal berechnen für euren Knoten. Und dann gucken wir mal, wie sich diese Standardisierung in dem Netzwerk verteilt. Also bildet bitte 5 Gruppen und meldet euch einfach, sobald ihr mit der Berechnung fertig seid. Ja, ich glaube, das kriegt ihr hin. Seid ihr 1 oder 2 Gruppen? Okay, dann seid ihr Knoten 1. Wusste nichts. Knoten 2, 3, 4 und der Rest ist dann Knoten 5. Ja? Oder bist du jetzt allein oder seid ihr zu zweit? Seid ihr zu zweit? Gut, dann vertraue ich darauf, dass ihr euch das gemerkt habt. Und hier ist eben dieser vollvermaschte Graph. Ich lege euch diese Folie auf. Jetzt alle Gruppen fertig sind, dann lasst uns mal kurz die Ergebnisse vergleichen. Ich gehe mal die Knoten nach und nach durch und ihr sagt, ob ihr standardisiert oder ob ihr nicht standardisiert. Knoten 1 standardisiert, ja, weil er einen positiven Standardisierungsnutzen hat, genau. Knoten 2 standardisiert nicht, Knoten 3 standardisiert auch nicht, Knoten 4 standardisiert auch nicht, Knoten 5 standardisiert auch nicht. Und ihr seht hier die Ergebnisse. Wenn ihr es nochmal vergleichen wollt, aber wir sind ja beim Rumgehen, haben wir es schon verglichen. Also das heißt, immer wenn jemand einen negativen erwarteten Standardisierungsnutzen hat, standardisiert er nicht. Und einen positiven standardisiert er. Das ist in dem Fall nur Knoten 1 mit diesen, mit diesen 343. Und das heißt, das Netzwerk im nächsten Zeitschritt, also ihr seht ja schon, hier laufen Zeitschritte. Nach der ersten Runde hat nur Knoten 1 gesagt, okay, ich standardisiere. Und das Netzwerk sieht praktisch so aus. Und in so einer Simulation würden jetzt im Grunde alle anderen Knoten wieder anfangen, neu über ihre Standardisierungsentscheidung nachzudenken. Und ich würde sagen, eine zweite Iteration machen wir jetzt noch. Knoten 1 hat es natürlich sehr gut, er hat schon standardisiert und in dem Modell geht es nicht, dass es halt einen Weg zurück gibt. Und alles, was sich ja jetzt geändert hat, im zweiten Zeitschritt für alle anderen Knoten außer Knoten 1 ist, dass Knoten 1 standardisiert hat. Und ich würde sagen, Knoten 1 kann ja hier nochmal mit dazugehen und dann machen wir noch eine weitere Iteration und gucken, was sich dann verändert. Ja. Und ich gebe euch am besten nochmal die Folie hier, da habt ihr auch die Formel und im Zeitschritt 1 hat sich halt das hier geändert, dass er standardisiert. Phi ändert sich nicht. Phi ändert sich in dem Fall nicht. Komm. eine was? Ein Freihandelsabkommen. Kannst du machen. Genau. Das solltet ihr jetzt gerade sehen. Sehr gut. Okay, also jetzt bei der nächsten Iteration. Ihr habt ja gesehen, im Grunde, wenn man das hier als Ausgangsbild nimmt, Knoten 1 hat standardisiert, das sieht dann so aus. Und jetzt läuft das ganze Spiel nochmal von vorne los. Jeder einzelne Knoten überlegt sich, ob es sich für ihn lohnt zu standardisieren, mit dem Unterschied, dass jetzt jeder Knoten weiß, dass 1 standardisiert hat und berechnet praktisch seinen erwarteten Wert neu. Und Knoten 2 standardisiert er ja oder nein? Nein. Knoten 3? Nein. Knoten 4? Diesmal ja. Und Knoten 5? Nein. Genau, das ist auch richtig. Und hier steht jetzt noch ein Hinweis, dass man für jede, also im Grunde nur bei der ersten Iteration, jede Wahrscheinlichkeit neu berechnen muss. Hier bei der zweiten Iteration musste man im Grunde nicht mehr so viel neu rechnen, sondern eigentlich nur zu den Knoten, wo sich was geändert hat. Ja, und deswegen geht es auch entsprechend schnell. Ihr seht jetzt auch hier wieder, dass alle negativ sind, bis auf bei Knoten 4. Da ist es positiv geworden und eher standardisiert. Und das Schöne ist, mit so einem Modell kann man dann verfolgen, wie sich so ein Standard durch dieses Netz verbreitet. Ja, genau. Genau, das war genau die Idee. Also ihr seht jetzt, ich gehe mal weiter in den Iterationen, aber es war eine gute Frage, gehe ich gleich darauf ein, dass sich innerhalb dieser Iteration dieser Standard halt durch dieses Netzwerk verbreitet. Bei 1 hat es angefangen, für den hat sich schon ganz zu Beginn, also der hat sich ganz zu Beginn dafür entschieden, jetzt halt 4. Und im nächsten Schritt kommt noch 2 dazu und dann kommt 5 am Ende dazu und Knoten 3 wird sich nie dafür entscheiden zu standardisieren und damit endet im Grunde hier dieser Diffusionsprozess des Standards und gerade wenn ihr dieses Bild vor Augen habt und euch dann überlegt, diese eine Folie in der letzten Vorlesung, wo es darum ging, diese Prästandardisierung zu platzieren. Das war dieses Simulationsexperiment mit diesen Kurven, die im Grunde sich die sich unterschieden haben dadurch, dass ein Unternehmen vor genau so einem Netzwerk steht und jetzt vor der Frage steht, welchen dieser Knoten sollte man diesen Standard aufzwingen oder sogenannt prästandardisieren. Und da war die Frage, wie wähle ich diesen Knoten aus und was passiert dann? Also hier in dem Fall diffundiert dieser Standard ja schon recht gut durch das Netzwerk durch, auch wenn nicht eingegriffen wird, aber es gibt dann andere Netzwerke, wo, wenn in diesem Netzwerk nicht eingegriffen werden würde, halt kaum Standardisierung stattfinden würde und da kann halt so eine Prästandardisierung schon helfen. Okay, gibt es sonst noch Fragen zu dem dezentralen Standardisierungsproblem? Ihr habt die Folien ja auch online und auch immer mit den Werten hier. Das wurde mit einem Prototypen berechnet, der in der Dissertation vom Kollegen erstellt wurde und deswegen gibt es da so viele Nachkommastellen. Das hätte man freundlicherweise vielleicht noch runden können, aber im Zweifel könnt ihr damit selber überprüfen, ob die Lösungen richtig sind oder nicht. Okay, dann für die letzte Aufgabe, die dürfte relativ schnell gehen, einfach nur die Frage, wenn wir jetzt gesehen haben, ihr habt einmal ein zentrales Standardisierungsproblem gelöst und einmal ein dezentrales Standardisierungsproblem und es ist nicht immer so, dass sich die Lösungen gleichen. Ja? Das heißt, wenn man ein zentrales Problem genauso nimmt und es dann dezentral lösen lässt, kommt nicht zwangsläufig der gleiche Standardisierungsgrad raus und könnt ihr kurz erklären, woran das liegt? Also wenn ich genau dieses Netzwerk zentral lösen würde, muss nicht genau das gleiche rauskommen wie hier. Ja? Genau. Also, genau wie du es eben gesagt hast, der Unterschied liegt im Grunde daran, dass hier die einzelnen Knoten für sich selbst entscheiden und nur dann den Standard einführen, wenn sie sagen, für mich ist es sinnvoll. In der diktatorischen Lösung, da wird der Standard auch eingeführt, wenn im Zweifel einer der Knoten schlechter gestellt wird, aber die Gemeinschaft davon profitiert, in Anführungszeichen. Und was man halt hier schön sieht, ist, dass Je nachdem, wie man die Entscheidungsfunktion, wie dieser P-Wert berechnet wird, wie viele Informationen man halt zulässt, hier sind ja schon relativ viele Informationen zugelassen. Ich weiß, wer meine Nachbarn sind, ich weiß, mit wie vielen Leuten die kommunizieren, ich weiß, was der Weg zurück ist und ich weiß den Weg hin, Informationskosten. Und man kann sehr schön zeigen, dass je weniger Informationen man den Akteuren zur Verfügung stellt in dieser Entscheidungsfunktion, umso größer wird die Differenz zwischen dem dezentralen Ergebnis und dem zentralen Ergebnis. Also ein Grund ist hier, dass die dezentrale Lösung eben auf vielen kleinen Teiloptima besteht, die immer auf beschränkte Informationen basieren, während das zentrale, die zentrale Lösung eben das Gesamtoptima berechnet, Optimum berechnet, Entschuldigung. Okay, gibt es sonst noch Fragen zum zentralen, dezentralen Standardisierungsproblem?